Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Vollständig gegen Corona Geimpfte sollen künftig in Berlin so behandelt werden wie negativ Getestete. Bedeutet, bestimmte Freiheitsrechte wie einen Museumsbesuch zum Beispiel gibt es zurück. Und das ganz ohne Test und auf Dauer. Theoretisch. Denn wie lange Museen zum Beispiel noch aufhaben, unklar. Stichwort bundeseinheitlich geltende Corona-Notbremse. Hat das Bundeskabinett beschlossen. Der Berliner Senat hat darauf erstmal seine aktuelle eigene Verordnung verlängert. Einzelheiten dazu aus der landespolitischen Redaktion von Birgit Radatz.
Bis zum 9. Mai gilt in Berlin weiter, was sowieso schon gilt. Kontaktbeschränkungen, FFP2-Maskenpflicht und die Pflicht für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Tests anzubieten. Sollte die Anpassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes doch vorher kommen, Senatssprecherin Melanie Reinsch sieht es gelassen.
Das Bundesgesetz ist heute im Kabinett verabschiedet worden. Das geht jetzt in den Bundestag und dann geht es in den Bundesrat. Also wir haben aktuell kein anderes Bundesgesetz. Wir haben aktuell unsere Verordnung, die gilt.
Kleine Anpassungen habe es aber trotzdem gegeben, so Reinsch. So gilt die FFP2-Maskenpflicht künftig für Jugendliche ab 16 Jahren. Die öffentliche Verwaltung zählt nun als Arbeitsplatz mit Kundenkontakt. Das heißt, sie muss Tests für Mitarbeitende anbieten. Und?
Also Mitarbeiter sind verpflichtet, das Testangebot wahrzunehmen, wenn sie einen körperlichen Kontakt zu Kunden haben.
Sollten einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits zweimal geimpft sein, dann gilt das für sie künftig nicht mehr. Obwohl Berlins Gesundheitssenatorin Kaleitsche sich dafür ausgesprochen hatte, Geimpften gewisse Freiheitsrechte erst nach der dritten Welle wieder zurückzugeben, entschied der Senat heute anders.
Wir haben aufgenommen, dass ein negativer Test ist gleichzusetzen mit jemand, der die zweite volle Impfdosis hat ab dem 15. Tag.
Das gelte für alle in der EU zugelassenen Impfstoffe, so Reinsch. Wer also mit Impfung ins Museum gehen oder eine Flugreise machen will, braucht keinen Test mehr. Aktuell betrifft das gut 7% der Berlinerinnen und Berliner. Dafür hatten sich zuletzt mehrere Abgeordnete im Berliner Parlament ausgesprochen und sich damit gegen die Linie der Gesundheitssenatorin gestellt. Aber auch in der eigenen Partei finden die Regelung einige gut, wie SPD-Fraktionschef und Landesvorsitzender Raed Saleh.
Von den beiden geht eine ähnlich hohe, also wenig Gefahr aus. Deswegen ist richtig, die auch gleich zu behandeln. Und das entlastet tatsächlich auch das Testsystem insgesamt.
Weiterhin für alle gilt trotzdem, Masken- und Abstandsgebote bleiben, auch wegen der Möglichkeit, das Virus trotz Impfung noch weiterzugeben, bestehen.
Informationen von Birgit Radatz waren das. In Brandenburg gilt ab nächster Woche eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, die zum Unterricht an die Schulen kommen. Die AfD will deswegen jetzt vors Verfassungsgericht ziehen. Die Testpflicht verletze Grundrechte, so die Argumentation. Ginge es nach der AfD, würden die Schulen wieder ohne Tests und komplett öffnen. Aus Potsdam dazu unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst.
Alle Schulen öffnen, aber keine Tests durchführen. Das sei die beste Lösung, um Schülerinnen und Schülern in Brandenburg endlich wieder mehr Bildung zu ermöglichen, meint AfD-Bildungspolitiker Dennis Holoch.
Testungen führen zu Schulschließungen. Sie führen nicht dazu, dass es sicherer wird an unseren Schulen.
Denn zu oft seien die Tests falsch positiv. Das habe eine Studie aus Österreich ergeben.
Bei 1000 Schülern, die sich in der Woche einmal testen lassen, haben wir 43 falsch positive Werte. So, wenn wir uns aber zweimal die Woche testen lassen, sind das 86 falsch positive Ergebnisse die Woche. Und das hochgerechnet auf 366.000 Schüler sind das 31.467 falsch positive Ergebnisse jede Woche.
Also lieber nicht testen, sagt die AfD und klagt gegen die Testpflicht ab der kommenden Woche. Auch weil Kinder und Jugendliche nur selten schwer von der Krankheit betroffen seien. Und auch die Ansteckung anderer oder die Warnungen der Intensivmediziner sind für AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt kein Argument für regelmäßige Tests.
Es ist so, dass nach meiner Kenntnis die Anzahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen eigentlich ziemlich konstant ist. Da ändert sich nicht sehr viel. Was sich allerdings ändert, ist die Zahl der verfügbaren Intensivbetten. Und deswegen gibt es ja nur diesen ganzen Aufschrei.
Mit ihrer radikalen Ablehnung der Tests für Schülerinnen und Schüler steht die AfD im Brandenburger Landtag alleine da. Für Peter Wieder von den Freien Wählern könnten regelmäßige Tests sogar der Weg sein hin zu komplettem Präsenzunterricht.
Wir werben dafür, dass wenn diese Testphase gut anläuft, dass wir nach einer unseres Erachtens Übergangsphase von 2 Wochen ab Mai, 3. Mai, in den vollen Präsenzunterricht auch wieder einsteigen.
Auch Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst spricht mit Blick auf die Selbsttests von einer Übergangsphase. In den nächsten Wochen werde sich zeigen, ob die Tests zu Hause angenommen werden und ob die Verteilung funktioniert.
Für uns ist wichtig, dass es akzeptiert wird von Elternvertretern und von Lehrerverbänden. Und dieser Weg hat eine breite Unterstützung gefunden. Und das finde ich doch erstmal sehr gut, nachdem es ja ein bisschen geruckelt hat, dass alle sich jetzt auf dieses Verfahren verständigt haben.
Mit dem Ruckeln ist vor allem die Frage gemeint, ob nicht doch besser direkt an den Schulen getestet wird. Lehrer- und Elternverbände waren dagegen. Trotzdem könnte es Ausnahmen geben, da wo möglich und gewünscht, sagt CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Es gibt damit mitnichten irgendwelche Rollen rückwärts oder sowas. Es ist lediglich so, dass es einzelne Landkreise gibt, die sagen, wir können auch Tests vor Ort anbieten. Ich weiß, dass es in der Uckermark der Fall ist. Und um diese Initiativen, die da vor Ort von einzelnen Landkreisen entwickelt worden sind, nicht abzuwürgen, stehen wir dem nicht im Wege.
Grüne und Linke können sich zudem auch regelmäßige Tests für Kita-Kinder vorstellen, so wie jetzt schon in Cottbus praktiziert. Doch zunächst wolle man die Erfahrungen an den Schulen abwarten.
Soweit aus Potsdam, Amelie Ernst. Wir bleiben beim Testen. Ab nächster Woche gilt bundesweit eine Testangebotspflicht in Unternehmen. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Die Kosten dafür sollen die Unternehmen selbst übernehmen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat von einer nationalen Kraftanstrengung gesprochen. Doch wie schultern die Unternehmen die Testpflicht, besonders kleine und mittelständige Unternehmen? Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten hat sich in Berlin umgehört.
Thomas Franz verkauft Obst und Gemüse in dritter Generation. Normalerweise steht er mitten in der Nacht auf und verkauft seine Ware auf dem Großmarkt in Moabit. Früchte Franz heißt das Unternehmen. Es beliefert vor allem Schulkantinen und Großküchen. Also gerade die Orte, die seit einem Jahr sowieso fast durchgehend geschlossen sind, sagt Thomas Franz. Sein Unternehmen kommt schlecht durch diese Krise. Die neue Testpflicht nimmt Thomas Franz trotzdem ernst. Die Schnelltests sind für ihn aber eine finanzielle Belastung.
Da kriegt man dann meistens 1000 Stück gleich. Für 4,50 Euro oder 3,80 Euro. Das heißt also irgendwo 3.500, 4.500 Euro, die man vorfinanzieren muss. Und das in einer Situation, wo man jeden Pfennig nicht einmal und nicht zweimal, sondern fünfmal umdrehen muss.
Die Beschwerden über die Testpflicht kommen besonders aus der Hotel- und Gastrobranche. Das bestätigt auch die Industrie- und Handelskammer Berlin. Aber auch Unternehmen, die stabil durch die Krise gegangen sind, haben Zweifel an der Machbarkeit der Testpflicht. Wolfgang Hecker leitet ein Ingenieurbüro in Berlin-Mitte. Seinen Mitarbeitenden bietet er schon seit einigen Wochen Schnelltests an. Ungefähr 2000 Euro legt das Unternehmen dafür in der Woche auf den Tisch. Das Geld sei aber nicht direkt das Problem, sondern die Verantwortung, sagt Wolfgang Hecker.
Beim Corona-Test, da haben wir wirklich überhaupt keine Ahnung. Da möchte ich überhaupt den Namen unseres Unternehmens oder meine Unterschrift nicht auf irgendeinem Zertifikat sehen, mit dem jemand anderer dann in die Öffentlichkeit geht. Das sind einfach Rechtswirkungen, die man da erzeugt und Sicherheiten, die man davor gaukelt, die nicht vorhanden sind.
Doch für dieses Problem gibt es Schulungsmöglichkeiten. Die bietet zum Beispiel auch die Berufsgenossenschaft Bau an, über Telefon oder über Schulungsvideos. Das Verantwortungsproblem kennt Dr. Annette Wahl-Wachendorf, ärztliche Direktorin der Berufsgenossenschaft Bau. Trotzdem, sagt sie, sei die Bereitschaft zum Testen bei den Unternehmen groß. Denn niemand hier wolle einen erneuten Lockdown. Doch die Umsetzung stelle eben viele vor Herausforderungen.
Ann-Christine Schenten war das. Der Untersuchungsausschuss zu den Vorkaufsgeschäften rund um die Genossenschaft Diese EG hat zwei weitere Zeugen vernommen. Befragt wurden neben Innensenator Andreas Geisel die frühere Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher. Was dabei rumkam, weiß unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel.
Die im vergangenen Jahr zurückgetretene linken Politikerin Lomscher verteidigte das Prinzip, Häuser per Vorkauf auch für Genossenschaften zu erwerben und erläuterte die verschiedenen Arbeitsgremien, die auf Landesebene und bei der Investitionsbank daran beteiligt waren, die Genossenschaft Diese EG finanziell zu fördern, damit diese mehrere Häuser in Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg übernehmen konnte. Ausweichend antwortete sie auf Fragen des CDU-Abgeordneten Stefan Evers danach, ob es Warnungen aus ihrer eigenen Verwaltung vor strafrechtlichen Konsequenzen gegeben habe, etwa vor Insolvenzverschleppung. Zuvor hatte Innensenator Andreas Geisel gegenüber den Abgeordneten klargemacht, dass der Senat keine Fachaufsicht, sondern nur eine Rechtsaufsicht über die Bezirke habe und deshalb in deren Entscheidungen nur sehr begrenzt eingreifen könne. Die Rechtsaufsicht habe die Vorkaufsgeschäfte nach einer Beschwerde geprüft, so Geisel. Er verwies darauf, dass auch der Rechnungshof Kritik geübt hatte. Daran habe sich auch die Bezirksaufsicht orientiert. Der Rechnungshof hatte unter anderem bemängelt, dass auf Bezirksseite verschiedene Beauftragte und Gremien nicht wie vorgeschrieben in die Vorkaufsgeschäfte eingebunden waren.
Informationen von Thorsten Gabriel. Musliminnen und Muslime auf der ganzen Welt sind in den Ramadan gestartet. Ihren Festmonat, den sie aber in diesen Pandemiezeiten kaum wiedererkennen dürften. Und das ist auch im nun bereits zweiten Corona-Ramadan kaum anders als vergangenes Jahr. Inforadio-Reporter Nico Hecht hat sich zum Ramadan-Auftakt auf dem Markt am Berliner Maybachufer mit den vielen türkisch- und arabischstämmigen Händlern umgehört.
Fasten von Sonnenauf bis Untergang, weder essen noch trinken. Das klingt streng und hart. Wie geht's einem da beim Arbeitstag am Maybachufermarkt?
Sehr gut. Die ersten paar Tage ist dann natürlich ein bisschen schwer, aber dann gewöhnt man halt ganz schnell.
Tulay Erzikan verkauft hier Kaffee und Baklava, türkisches süßes Gebäck. Das Fasten müssten sie Gott sei Dank nicht auch noch einschränken wegen des Corona-Schutzes, sagt sie. Und viele Muslime würden eher die vielen guten Seiten dabei erkennen.
Ich freue mich darüber. Mein Körper beruhigt sich jetzt gerade. Die sind Detox-Kur. Das brauche ich nicht mehr. Das macht es mit Ramadan zusammen. Da fühlt man wirklich sehr leicht. Da hat man nicht so viele Müdigkeiten. Wenn man 3 Tage durchhalten, der Rest ist automatisch.
Am Abend wird ohne Corona-Gefahr eigentlich in großer Runde das Fasten gebrochen. Gemeinsam in Familie, mit Freunden und Nachbarn. Das sei, was so viele Muslime am Festmonat jetzt vermissen, sagt Jasmin Giracik-Küçük.
Bei uns war das so, dass eigentlich schon ab den ersten 2-3 Tagen der ganze Monat voll geplant war, weil man hat sich besucht und ist auch noch zu anderen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern gegangen, auch wenn das Fastenbrechen spät ist. An Wochenenden war es sogar so, dass man bis zum Morgen zusammen war und dann nochmal zusammen gefrühstückt hat. Das sind für mich eigentlich nur schöne Erinnerungen.
Jetzt bleiben die Familien unter sich, vor allem um Sorge um die Ältesten. Die großen Runden fallen schon im 2. Jahr aus, bestätigt auch Tulay Erzikan. Manche verabreden sich online, aber nur wenige, meint sie.
Wir sind leider sehr traurig dafür.
Immerhin haben die Moscheen in diesem Jahr wieder geöffnet. Dort wird aber, um genug Abstand halten zu können, nur in kleinen Gruppen gebetet, nacheinander. In ihrer Moschee dürfen maximal 60 Personen, erklärt die Kaffeeverkäuferin.
Es ist für uns nicht so vieles, aber besser als gar nicht natürlich. Aber als Frauen können wir leider nicht, weil wir müssen mit den Kindern zu Hause bleiben. Die Moscheen nehmen im momentan nicht Kinder gerne mit. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil die Kinder mögen gerne denn in Ramadan, weil da ist immer was Süßes dabei.
Sagt diese Berlinerin im Beitrag von Inforadio-Reporter Nico Hecht. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Diese Sendung können Sie abonnieren. Fast überall dort, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.